wir probieren uns in der Ausstellung zum ersten Mal kritisch mit der Frage auseinanderzusetzen, inwiefern Noldes Antisemitismus und sein Eintritt in die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei irgendwas mit dem Künstler Nolde zu tun hat, inwiefern es sich auf sein Kunstschaffen auswirkt, inwiefern es aber auch ganz konkret als Reaktion auf Veränderungen in seiner Umgebung zu werten ist.
Und dahin zielt auch gleich die Frage, wie bringt man denn eben das zusammen? Also Noldes antisemitische Einstellungen, völkische Inhalte, seine NS-Anhängerschaft und dann seine Bilder. Versucht man da etwas nachzuweisen? Geht es erstmal um eine Suche? Wo sind quasi die Verbindungen zwischen Entstehungszeit, Autor und Ikonografie?
Es ist sicher richtig, dass wir in unserer Ausstellung sehr stark auch auf den sich verändernden historischen Kontext abheben. Wir haben verschiedene chronologisch strukturierte Sektionen, damit der Besucher, die Besucherin mitbekommen kann, dass sich gewisse rote Fäden durch die gesamte Geschichte ziehen. Und dazu zählt ganz sicher, dass Nolde und seine Kunst immer im Spannungsfeld von Überhöhung und unglaublicher Verehrung auf der einen Seite und absolut verdammender Kritik auf der anderen Seite abgespielt haben. Und innerhalb dieses Spannungsfeldes muss der Künstler seine Kunst und seine Kunsterzählung positionieren. Es ist wie eine Art Selbstinszenierungsstrategie, bei der Nolde anfängt, besonders ab den 20er und frühen 30er Jahren, als er sich daran macht, seine Autobiografie zu verfassen, also seine eigene Lebensgeschichte zu erzählen und damit einen erzählerischen Rahmen für seine Kunst zu schaffen, sich immer mehr mit der Idee identifiziert, er sei doch eigentlich ein Vorkämpfer gegen die jüdische Dominanz in der deutschen Kunst- und Kulturwelt gewesen.
Jetzt blicken Sie ja auf die Werke, die auch in der Sebel-Stiftung versammelt sind von Emil Nolde und ja, bringen die zusammen auch mit seinem Antisemitismus. Was haben sich da denn vielleicht ganz konkret an einzelnen Werkgruppen für neue Interpretationen ergeben?
Also die eigentliche Erkenntnis, das war so der Schock, als sich herausstellte aus dem schriftlichen Quellenmaterial, dass sich der Antisemitismus Noldes, den er zunächst und relativ überraschend Anfang der 30er Jahre als so eine Art Alleinstellungsmerkmal in der deutschen Kunstszene ausschreibt und immer selbstbewusster auch damit hausieren geht, dass das es ja sei, was ihn ausmache. Dass er in diesem Zuge seiner antisemitischen Selbstprofilierung sich auch anfängt zu distanzieren von dem meist umstrittenen Teil seines Frühwerkes, für das er eigentlich auch berühmt geworden ist. Er ist der Maler der religiösen Bilder. Er hat zum 60. Geburtstag eine Ehrendoktorwürde der Theologischen Fakultät der Universität Kiel bekommen. Und ausgerechnet dieser Mensch malt nach 1933 keine biblischen, keine religiösen Motive mehr. Er will keine Juden mehr malen, weil er öffentlich auch verkündet hat, die einzige kulturelle Leistung der Juden ja Bibel und Christentum sein. Und es macht sich also der Antisemitismus Noldes gar nicht jetzt in einer explizit antisemitischen Ikonografie bemerkbar, sondern noch problematischer eigentlich durch die Fehlstelle. Das, was er nicht malt, die gibt es einfach nicht mehr bei ihm im Bilderreigen. Und stattdessen, und auch wieder bezeichnend, weil man merkt, wie stark solche Künstler dann halt doch auch auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren, ab 1937, 38, als er öffentlich verfemt wird in der Propagandaausstellung Entartete Kunst, die durch Deutschland zieht und ihn und andere als entartet, degeneriert, als krankhaft darstellen, will er das Gegenteil beweisen und fängt an, diese Leerstelle, die die biblischen Bilder in seinem Oeuvre hinterlassen haben, mit eher einer Art nordischen Thematik zu füllen. Also er malt in einem Jahr, in dem 1938, gleich drei Wikingerbilder, Wikingerkrieger, nordische Menschen. Die sehen jetzt nicht grundsätzlich anders aus, als was er auch schon zum Teil vor dem Ersten Weltkrieg gemalt hat. Wikinger sind nicht ganz fremd in seinem Werk, aber dass er ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt keine Juden mehr malt und sich jetzt eher dieser Wikinger-Motivik, diesen nordischen Sagenkreis annähert, das hat natürlich etwas mit den gesellschaftspolitischen Umständen der 30er Jahre zu tun und seinem Versuch, auch als deutscher Künstler, als Vorkämpfer gegen das Jüdische in der deutschen Kunst erkannt zu werden.
Emil Nolde seine Kunst wird als entartet verfemt 1937 und das ist sicherlich auch etwas, das in der Rezeptionsgeschichte dann erstmal immer als ein Widerspruch auftaucht und was natürlich auch vieles überlagert, dass es eben auch eine Verfemung seiner Bilder gab. Wie muss man das denn zusammendenken aus heutiger Sicht?
Ich glaube, wir dürfen nie vergessen, dass das, was wir glauben zu wissen über Kunst schaffen und die Kunstwelt im Nationalsozialismus, immer noch unglaublich stark von der visuellen Propaganda der nationalsozialistischen Propagandamacher geprägt sind. Ja, wir haben Bilder von dicht gehängten Ausstellungen mit provokativen Sprüchen vor Augen, unglaublich gut besucht, weil kostenloser Eintritt, unglaublich viel Medienwerbung und sowas. Und wir setzen diese Propagandabilder der entarteten Kunstausstellung gleich mit dem, was angeblich die Kunst im NS gewesen sei. Ja, das ist also in allen anderen Bereichen würden wir die NS-Propaganda immer kritisch hinterfragen, aber im Bereich der Kunst tun wir es nicht. Und tatsächlich ist das eigentlich Interessante, dass der Fall Nolde uns erlaubt, diese Ambivalenzen der NS-Kunstpolitik und der Kunstszene viel besser wahrzunehmen. Also meinetwegen ist Nolde mit insgesamt 1052 Werken, die von ihm aus deutschen Kunstsammlungen entfernt werden, aus öffentlichen deutschen Kunstmuseen, wird er oft als der meistverfolgte, der meistbeschlagnahmte Künstler Deutschlands bezeichnet. Das ist auch richtig. Es gibt keinen anderen Künstler, der so viele Werke hatte, die entfernt wurden. Was bis jetzt immer unter den Tisch gefallen ist, dass diese unglaubliche Anzahl dadurch bedingt ist, dass er 2 Jahre vorher nur, also 1935, der Künstler ist, der am meisten seiner Werke an ein deutsches Museum verkaufen kann, nämlich ungefähr 455, die komplette Grafik, die er in seinem Leben geschaffen hat, an den Museumsverein des Folkwang-Museums in Essen. Und also fast schon ironischerweise ist der Museumsdirektor, der den Ankauf 1935 durchwinkt und ermöglicht und auch Nolde nochmal kontaktiert, damit es auch wirklich die vollständige Grafiksammlung ist, der gleiche Graf von Baudissin, der 2 Jahre später mit Teil der Beschlagnahmekommission ist, die deutschen Museen abklappert, um Material für die Schandausstellung in München einzusammeln. Und diese Widersprüche, die sind in unserer Wahrnehmung des Kunstschaffens im Dritten Reich immer hinter uns weggefallen. Also die nehmen wir nicht wahr. Genauso wie bis jetzt auch noch nie explizit darauf hingewiesen wurde, dass im Fall Nolde es dem Künstler und seinem sehr einflussreichen Netzwerk tatsächlich gelungen ist, auch wieder aus der Ausstellung herausgenommen zu werden. Ja, der hat einige seiner beschlagnahmten Werke wurden zwar ins Ausland verkauft, aber seinen Privatbesitz hat er zurückerhalten und in den Neuauflagen des Ausstellungsführers waren seine Werke dann auch nicht mehr verzeichnet. Aus der Perspektive des Ehepaar Noldes 1940 hatte sich die ganze Angelegenheit um ein abermaliges Missverständnis herausgestellt. Ja, diese kleinen Kunstfunktionäre dachten, sie können große Kunst beurteilen, aber so wie in unserem langen, leidgeplagten Leben schon immer war. Also große Kunst hat viele Feinde, aber letztendlich setzen wir uns durch.
Im Gespräch mit Andreas Hünecke von der Forschungsstelle Entartete Kunst meinte er, er beobachte aktuell, dass Kunst aus der DDR neu bewertet werde, im Sinne, als man müsse die Kunst an sich betrachten und dass man wiederum bei Kunst aus dem Nationalsozialismus eher das Gegenteil feststellen könne. Diese Äußerung hat mich erstmal irritiert. Ich dachte, das wäre ein sehr merkwürdiger Systemvergleich. Dann habe ich aber überlegt, dass dieser System vielleicht gar nicht enthalten ist, wenn es darum geht, dass wir auch vergleichen die Nachgeschichte dieser Kunst. Also während die Kunst aus der DDR im sogenannten Bilderstreit nach 1990 auch erstmal unter einen Generalverdacht gestellt worden ist, wurden viele Kunstwerke, die im NS entstanden sind, ja nicht so einer generellen Prüfung unterzogen. Würden Sie mir da in dieser Vermutung zustimmen? Stimmt es auch im Hinblick auf die Nolde-Rezeption nach 45?
Ich finde das einen unglaublich stimulierenden Vergleich. Ich glaube, das ermöglicht tatsächlich nochmal einen neuen Blickwinkel. Weil tatsächlich der gesellschaftspolitische, der mediale Kontext, in dem Bilder dann zirkulieren, sind ganz unglaublich wichtig. Und ich glaube, die DDR-Bilder sind in den 90er Jahren sehr schnell in den toten Winkel gerückt worden, aber sie haben keine wesentliche Rolle gespielt bei der Neuschaffung einer kulturellen Identität, so wie das nach 1945 aufgrund der Shoah, und zwar beiderseits des Eisernen Vorhangs im Kalten Krieg, nötig gewesen war. Also in der Zeit nach 1945 hat man sich liebend gerne der propagandistischen Darstellung von Kunstschaffen im Nationalsozialismus bedient, sozusagen als Gegenbild, damit vor diesem Hintergrund dieser angeblich totalitären Kunstproduktion und der Kunstkontrolle die verfolgte Moderne umso strahlender in Erscheinung treten konnte und damit auch so eine Art der Rehabilitierung der deutschen kulturellen Identität, eines Wiederheranführens an die westeuropäische Zivilisation ermöglicht hat. Also das ist bei Nolde sehr, sehr stark, dass es unglaublich viele Autoren dieser Künstlerlegende gibt, die sich und ihre eigene durch die Diktatur geprägte Biografie im Prinzip erträglicher machen wollen, verständlicher, sich Sachen auch zum Teil wirklich schön deuten, indem sie sagen, dass derjenige, der auf der Seite dieser verfolgten Künstler gestanden habe, ja eigentlich kein richtiger Nazi gewesen sein kann. Und diese zentrale Rolle, die jetzt besonders auch die klassische Moderne für das kulturelle Selbstverständnis Westdeutschlands nach 45 spielt, diese Wahrnehmung, dass es nichts gab, womit man die Überwindung Hitlers so anschaulich darstellen konnte, wie durch die Kunst, die er verabscheut hat. Das, glaube ich, fehlt so ein bisschen bei der DDR-Kunst. Und deshalb ist es jetzt sozusagen ein wenig einfacher zu sagen, diese Bilder stellen keine propagandistische Gefahr mehr dar. Wir können damit souveräner umgehen und wir können sie jetzt mal einfach als Kunst betrachten. Während das tatsächlich, und ich glaube, Hünecker hat recht in der Beobachtung, es uns allen noch sehr, sehr schwer fällt, aus dieser Binarität von verfolgter Moderne und belangloser NS-Kunst rauszubrechen und sich tatsächlich jetzt Kunstwerke, zum Teil auch Kunstwerke, die halt affirmativ der NS-Ideologie gegenüberstehen, als Kunstwerke zu betrachten. Da schreit uns der historische Kontext so ins Gesicht, dass wir dafür eigentlich gar keinen Blick haben wollen. Und das ist etwas, das wird noch eine ganze Zeit dauern, bevor sich Museen etwas an die Wand hängen, von dem sie sagen, naja, also im Gegensatz zu Nolde ist hier die NS-Ideologie sogar noch mal sichtbarer. Aber wir können jetzt hier nicht bis in alle Ewigkeiten gewisse Kunstwerke einfach tabuisieren.
Sie untertiteln Ihre Ausstellung zu Emil Nolde auch mit eine deutsche Legende. Diese Legende ist unter anderem festgeschrieben worden durch Siegfried Lenz' Roman Deutschstunde 1968 erschienen. Auch solche Politiker der jungen BRD wie Theodor Heuss und Helmut Schmidt haben sich hervorgetan durch ihre Begeisterung für das Werk Emil Noldes und auch mitgestrickt an dieser Legende des unkorrumpierbaren Künstlers während der NS-Zeit. Wie würden Sie denn diese Legendenbeschreibung fassen?
Ich glaube, das ist das eigentlich Faszinierende. Und das, was bei aller Vereinfachung, die wir im Moment auch unter Journalisten, die das natürlich auf sehr knappen Artikelraum dann irgendwie der Öffentlichkeit präsentieren müssen, immer wieder anfinden, dass es gibt einfach attraktive Geschichten. Und so die Geschichte, die Nolde in Umlauf setzt 1945, bei der er seine eigene, diese Geschichte, die er seit über 40 Jahren zu dem Zeitpunkt schon vor sich herträgt, nämlich die eines verkannten Kunstgenies, eines verfolgten, sich gegen Widerstände durchsetzenden Solitärs der Moderne, bei dem halt im Prinzip, ob das jetzt Liebermann und die impressionistischen Franzosen-Nachahmer oder der angeblich jüdisch dominierte Kunsthandel oder nach den 30er Jahren werden dann die Juden gegen die Nazis ausgetauscht, aber von irgendwem wird er die ganze Zeit verfolgt und unterdrückt. Aber statt das einfach nur als Verfolgungsgeschichte zu machen, kommt er mit dieser wunderbaren Erzählung, dass er nicht mal ein Berufsverbot, sondern ein Malverbot auferlegt bekommen hat. Er heimlich diese kleinen Aquarellblättchen malt und das einfach ein strahlendes Bild einer inneren Emigration ist. Und das ist für viele seiner Zeitgenossen unglaublich attraktiv. Darin können sie sich wiedererkennen, dass sie im Prinzip so innerlich nie wirklich dazu gehört haben. Und für jemanden wie Werner Haftmann, also für die Zuhörer, die den Namen zum ersten Mal hören, das muss man sich vorstellen, wie so eine Art Marcel Reich-Ranicki, nur halt nicht jüdisch, und zwar für die Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ein Wort, gewaltiger, unterhaltsamer Deuter, Bewerter, ein charismatischer Mensch, der aber als junger Kunsthistoriker 1937, einige Monate nachdem die entartete Kunstausstellung aufmacht, in die Partei eintritt, und zwar wahrscheinlich, also das da muss noch geforscht werden, aus ganz schlichten, banalen, opportunistischen Gründen. Der ist in einem Kunstinstitut in Florenz, was von einem überzeugten Parteigenossen geleitet wird, und da kann es nicht schaden, wenn derjenige, der ihm Referenzen schreibt, weiß, dass er auch in der Partei ist. Ja, Haftmann ist einer der Aktivisten, die Anfang der Jahre des NS probieren, den Expressionismus als echt nordische, revolutionäre, durchaus auch staatstragende Kunst zu etablieren. Damit scheitern diese jungen Aktivisten in den Jahren zwischen 33 und 37. Aber nach 45 wird daran nahtlos wieder angeknüpft, weil man sich selber sagen kann, wir waren damals ja schon die Verteidiger der modernen Kunst. Und dass man dann selber auch unter Umständen als Parteimitglied und als Mitglied des Kunstschutzes, die geholfen haben, ausländische Kunstwerke sicherzustellen und zu rauben, wie man heutzutage in der Provenienzforschung durchaus auch sagen würde, das lässt sich dadurch schönschreiben. Und das ist dann etwas, was eine ganze Menge von Biografien erträglicher werden lässt. Oder Helmut Schmidt halt, der als die Deutschstunde, die Sie eben ja angeführt haben, ein ganz wichtiger Meilenstein in der Nolde-Rezeption, einige Monate nachdem das Buch erschienen ist, Lenz einen begeisterten Brief schreibt. Nicht nur, dass er es mit Genuss gelesen hat und die Menschen seiner norddeutschen Heimat da trefflich geschildert gefunden hat, sondern nein, er nimmt die Darstellung sofort als Nolde-Darstellung und sagt, und übrigens wollte ich noch sagen, seit meinem 16. Lebensjahr ist Nolde neben Barlach für mich der größte deutsche Künstler des 20. Jahrhunderts. Und als 17-Jähriger war seine Einreihung in die entartete Kunstausstellung der Anlass für meinen Bruch mit dem Nationalsozialismus. Also implizit gibt er zu, dass er bis 1937 im Prinzip voll dabei war bei dieser nationalen Erhebung. Er behauptet, und da müssen wir wie immer diese biografische Legendenbildung natürlich auch hinterfragen, dass durch Noldes Verfemung seine Distanzierung vom Nationalsozialismus erfolgt ist. Das ist doch heftig. Da merkt man erst, wie sehr Kunst und Kunstrezeption und die Liebe gewisser Kunstwerke dazu führt, dass man die eigene Identität nicht mehr von gewissen Erzählungen trennen kann. Und das ist, ob wir jetzt uns Heuss anschauen oder Schmidt oder Lenz, merkt man, wie Kunst und Identität, wie eng die verwoben sind.
Und dass da Narrative kreiert werden, die dann auch anschlussfähig werden und auch wichtig werden als Erzählungen für die Bundesrepublik. Darauf vielleicht noch mal im Genauen blickend und auch als wichtig für die Kunstgeschichte finde ich so ein interessantes Motiv immer wieder dieses, der Künstler, der arbeiten will, seine Kunst verwirklichen will als das höchste Ziel und dafür eben dann aber auch mal kleinere Opfer bringt, sich anbiedert, an das jeweilige System anpasst. Das ist ja auch so ein Motiv, was da immer wieder auftaucht. Inwiefern muss man diese Annahme denn auch im Hinblick auf Nolde revidieren?
Das ist vollkommen richtig, dass wir hier eine ganz interessante Spannung haben, die eigentlich jedem modernen Künstler Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts innewohnt. Dass nämlich auf der einen Seite wir diesen unglaublich wirkungsmächtigen, noch romantischen Topos, das aus sich selbst heraus, angeblich also aus seiner tiefst eigensten inneren Einsichten heraus schöpfenden Künstler, der Künstler als so eine Art, also die frühen Philosophen des 19. Jahrhunderts haben halt auch über Kunstreligion gesprochen, wie eine Art Schöpfergott, der aus sich selbst heraus etwas kreiert. Und auf der anderen Seite natürlich das Bewusstsein, dass ganz so unabhängig diese Zeitgenossen nie waren, dass sie sich immer irgendwie, ob es jetzt Mäzene waren oder Geldgeber, ob sie sich der Kunstkritik irgendwie andienen mussten oder halt den neuen Machthabern, dass die sich immer auch innerhalb einer Kunstszene irgendwie positionieren mussten, da lavieren mussten und gewisse Kompromisse machen mussten. Und zwischen Anspruch dieser totalen Autonomie und der sozialhistorischen Realität, des sich irgendwie in dem Kunstmarkt ja auch etablieren und positionieren zu müssen, bestand und besteht auch immer noch eine Spannung. Und im Falle von Nolde ist das besonders Interessante, dass der also fast schon obsessiv Darstellungen seiner eigenen Kunst verfolgt. Der hat eine Zeitungsausschnittssammlung, der lässt sich jeden Artikel, der über seine Kunst geschrieben wird, vorlegen. Und zwar schon als sehr junger Künstler und benutzt die, um sich innerhalb dieser Kunstszene zu positionieren. Die Guten nutzt er als Türöffner bei Museen, bei Galerien, bei potenziellen Kunstsammlern. Ja, guckt mal her, hier gibt es Experten, die sagen, meine Kunst ist wirklich bedeutend. Und die Schlechten benutzt er, um diejenigen, die Nolde-Bewunderer, die ihn sowieso schon wertschätzen, anschaulich machen zu können, dass er ein verkanntes Kunstgenie ist. Weil wenn ich so gut bin, wieso dann diese Polemik? Und er ist ein unglaublicher, wie soll man sagen, ein Verkäufer seiner eigenen Sache. Es gibt Zeitgenossen, es gibt eine ganze Reihe von Zitaten, wo sich einige Museumsleute darüber aufregen, wie sehr Nolde doch eigentlich ihnen auf die Nerven geht mit seiner Selbstvermarktung. In seiner öffentlichen Selbstvermarktung, also in den Autobiografien, in den veröffentlichten Briefen, ist davon keine Spur, weil natürlich das öffentliche Bild Noldes nicht das eines Publicity-hungrigen gerne groß sein soll. Und andererseits ist das einfach sehr schwer, weil er im Prinzip Zeit seines Lebens auch von denjenigen Kritikern und Schriftstellern und Zeitgenossen, die wirklich überhaupt nichts mit seiner Kunst anfangen können, unter die Nase gerieben bekommt, dass das ja alles nur Humbug sei, was da fabriziert wird. Und diese Dynamik, die dadurch entsteht, ja, diese Überzeugung, ja wirklich ein großer Künstler zu sein, aber sich auch immer beweisen zu müssen, sich immer vermarkten zu müssen, führt dann manchmal zu ganz erstaunlichen Verhaltensweisen, die wir auch in dem Katalog besonders probieren, so herzuleiten, damit zu den Bildern, die wir zeigen, auch irgendwie so ein erzählerischer Kontext ergibt, der diese Vergangenheit einem auch nochmal irgendwie verständlicher macht, dass das auf einmal nicht mehr fremd und dann gab es hier halt Verfolgte und hier gab es Befürworter, sondern die ganzen Schattierungen des damaligen Lebens wiedergibt, so wie wir sie ja auch von unserer heutigen Welt kennen.
Jetzt konzentriert sich die Debatte auf Emil Nolde als einzelnen Künstler und dessen Beteiligung im Nationalsozialismus und man diskutiert jetzt, auf welcher Messe wird Nolde angeboten, in welchen Zimmern hängt ein Gemälde von Nolde und so weiter. Emil Nolde als der Künstler, der dem Nationalsozialismus nahestand. Wie muss denn da der Blick auch geweitet werden auf die Vielzahl der Künstlerinnen und Künstler, die in NS-Deutschland lebten?
Also es wäre das Ziel meiner historischen Forschung, der Arbeit meiner Frau Aya Solka, die als Kunsthistorikerin auch gerade eine parallele Ausstellung über die Brücke-Künstler im Nationalsozialismus organisiert, im Brücke-Museum in Berlin, dass genau der Fall Nolde den Blick weitet und uns, weil wir diese Heldenerzählung, diese Erbauungsgeschichte, dass die verfolgten Künstler alle essentiell widerständig gewesen seid, wenn wir die abräumen und sagen, jetzt sind wir aber neugierig, jetzt wollen wir doch wissen, was da eigentlich gemalt wurde und wie unterschiedlich das war und ob diese stilistischen Veränderungen, die man vielleicht wahrnehmen kann, etwas mit 1933 und der neuen NS-Regierung zu tun haben oder ob das einfach stilistische Entwicklungen sind, die schon 10 Jahre vorher stattgefunden haben und wie verhält sich eigentlich das, was ein Haeckel in den späten 30er Jahren malt, mit dem, was ein Parteimitglied malt, was ohne Zweifel nationalsozialistischer Funktionär oder ideologisch mit dem Nationalsozialismus auch konform geht, nicht unbedingt immer das Gleiche. Wie verhält sich deren Kunst mit der von Haeckel? Wir haben doch noch eine sehr stark kanonisierte Wahrnehmung der Kunst und wir würden hoffen, dass damit auch einfach diese Epoche, das Spätwerk der Expressionisten, die Werke der sogenannten verlorenen Generation, also derjenigen Künstler, die entweder weil sie im KZ umgebracht wurden oder weil sie an der Front im Zuge des Eroberungskrieges verheizt wurden und deshalb ihren künstlerischen Stil nie fortentwickeln konnten, dass diese Werke auch wieder ins Blickfeld geraten und dadurch zu einem Abziehbild seiner selbst verkommene Wahrnehmung des Kunstschaffens der 30er und 40er Jahre uns neu entdecken lässt.